Ja, liebe Geschwister, darf euch auch zunächst mal ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst. Wünsche uns wirklich eine gesegnete Gemeinschaft mit unserem Herrn unter seinem Wort. Und ich denke, wir haben sicherlich allen Grund, immer wieder zu danken, dass wir uns hier noch so in dieser Freiheit versammeln können. Und ich denke dann erst recht, dass wir wirklich auch die Gelegenheit nutzen, ja, ich sag's mal so, auch über unseren Tellerrand hinauszuschauen, die Gelegenheit wirklich wahrzunehmen, das Evangelium immer wieder zu verkündigen. Wo wir auch immer sind, ob es in unserer Nachbarschaft ist, ob wir uns gerade in Urlaub befinden, wie auch immer, dazu möge der Herr wirklich Gnade geben. Ja, Gnade, wir haben ja schon viel heute Morgen über Gnade gehört, wir haben Lieder gesungen, die dieses Wort enthalten, und heute soll es auch um eine Gnadengeschichte Gottes gehen, und zwar anhand eines Beispiels. Es ist ja so, liebe Geschwister, es gibt ja im Alten Testament gibt es ja interessante Männergestalten. Wir denken da zum Beispiel an die Patriarchen Abraham, Isaak und Jakob oder an solche Größen wie Mose oder David. Und ich denke, ebenso interessant wie auch bekannt sind ihre Frauen. Nicht Sarah, Rebekka, Rahel, Zipora, Batseba. Wenn uns allerdings jetzt einmal die Frage gestellt würde, wie denn die Frau des Josef aus dem Alten Testament heißt, dann könnte man sich vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere unter uns da seine Schwierigkeit hat mit der Beantwortung dieser Frage, ohne dass er sich gleich auf den Schlips getreten fühlt. Ja, ich möchte mal die Frage ruhig weitergeben an euch. Wie heißt die Frau des Josef aus dem Alten Testament? Bitte jetzt nicht Smartphone zu Hilfe nehmen. Nee, meine ich gehe mal davon aus, dass es der eine oder andere wissen wird. Auf jeden Fall sollte man diese Frage nicht einfach übergehen. Denn wer kommt nach diesen drei Patriarchen, Abraham, Isaak und Jakob? Es ist ja kein anderer als Josef. Nicht einer von den, ein Sohn von dem Patriarchen Jakob. Und seine Frau wird immerhin dreimal im Alten Testament erwähnt. Und diese drei Stellen, liebe Geschwister, die wollen wir uns heute Morgen mal anschauen. Darum soll es nämlich gehen. Und zwar die erste Stelle finden wir im ersten Buch Mose. Und zwar im Kapitel 41. Also 1. Mose 41. Und zwar der Vers 45. Da lesen wir Folgendes. Er, also der Pharao, nannte ihn, den Josef, Safinat Paneach. Also je nachdem, was ihr da auch für eine Bibelübersetzung habt, in manchen steht es noch etwas anders. Und gab ihm jetzt zur Frau Asenat. Das ist also der Name. Die Tochter Potipheras des Priesters zu On. Das ist die erste Stelle. Die zweite Belegstelle, einige Verse weiter in demselben Kapitel, Vers 50. Und Josef wurden zwei Söhne geboren, Pünktchen. Die gebar ihm Asenat, die Tochter Potipheras des Priesters zu On. Und er nannte den ersten Manasse und den anderen nannte er Ephraim. Und dann haben wir die letzte Stelle, fünf Kapitel weiter, und zwar im selben Buch, aber Kapitel 46, der Vers 20. Und Josef wurden geboren im Ägyptenland Manasse und Ephraim, die im Asenat gebar, die Tochter Potipheras des Priesters zu On. Ich frage euch jetzt, was macht ihr mit solchen Bibelstellen? Wenn ihr bei eurer täglichen Bibellese vielleicht irgendwann mal auf diese Verse stößt, was macht ihr damit? Ich meine, du kannst sie natürlich oberflächlich überfliegen und kannst sagen, ja, im Grunde genommen wird mir da nichts Außergewöhnliches mitgeteilt. Da nimmt sich ein Mann eine Frau, oder man müsste genauer sagen, da wird ihm eine Frau zugewiesen und die ihm also noch zwei Söhne schenkt. Und dann erfahren wir noch die Namen aller Beteiligten, die da drin sind. Ansonsten aber ein alltäglicher Vorgang. Jeden Tag geschieht das auf der Welt, dass irgendwo geheiratet wird. Jeden Tag geschieht es auf der Welt, dass irgendwo Kinder geboren werden. Also wirklich nichts Außergewöhnliches. Andererseits ist aber jedes Wort inspiriertes Wort Gottes und hat somit seine Bedeutung. ist somit wichtig, will uns also etwas sagen. Auch diese Erzählung, auch diese Ehe, auch diese speziell diese Frau Asenath, um die es heute Morgen speziell auch gehen soll. Und ja, als ich auf diese Verse stieß, muss ich sagen, einerseits hochmotiviert, auch gleichzeitig eine Herausforderung, einmal solche Texte anzupacken, die vermeintlich wenig aussagen. Und auf der anderen Seite gleichzeitig oder von vornherein zu wissen, dass man nicht weiß, worauf man sich da einlässt. Aber man hat ja den lebendigen Gott hilfreich, unterstützend und eingebend da auf seiner Seite. Also, liebe Geschwister, gehen wir mal mit diesen drei Belegstellen ins Rennen. Was haben wir? Wir haben zunächst mal die Josef-Geschichte, die uns natürlich bestens bekannt ist. Nicht seit Kapitel 37 im Buch Genesis läuft seine Biografie. Nicht der 11. Sohn des Patriarchen Jakob mit seiner ganz besonderen Berufung. Nicht die darin lag, dass er sozusagen von Gott als ein Rettungsinstrument geplant war und er ihm dabei einen äußerst schwierigen Weg auferlegte. Der Hass seiner Brüder, nicht dann diese Versklavung, dann die Verleumdung durch die Frau des Potiphars, dann der mehrjährige Gefängnisaufenthalt, die Enttäuschung menschlicherseits, das alles hat dieser Josef erleben müssen. Und wir wissen, dass nach etwa 2 Jahren Gefängnisaufenthalt der Pharao einen Traum hatte, der Mundschenk sich an Josef erinnerte und der Josef dann in einer spontanen Aktion aus dem Gefängnis da herausgeholt wurde. Und dann läuft alles weitere wie in einem atemberaubenden Tempo ab. Nicht der Josef, der wird quasi von der untersten Stufe als Gefangener, wie wir heute sagen würden, mit Migrationshintergrund, wird er zum zweiten Mann im Staate Ägypten. Und in den Staatsdienst Ägypten, ungefragt, ungewollt hineingestoßen, geschehen 2 Dinge. Josef bekommt zunächst mal einen ägyptischen Namen, wir haben ihn vorhin gehört, Saphenath Paneach. Interessant an diesem Namen ist, dass dieser Name keine Bezeichnung für irgendeine ägyptische Gottheit war, was ja damals eigentlich so üblich war. Und da sehen wir schon das Wirken Gottes im Hintergrund, dass nämlich die Betonung dieses Namens wirklich, dass die Betonung darauf liegt, dass es letztendlich der Gott Josefs ist, der auch Ägypten dadurch die ganze Krise gebracht hat, auch durch diese ganze Hungerzeit. Und dann natürlich der Stellung im Staat entsprechend wurde ihm auch noch eine angemessene Frau zugewiesen, die er sich nicht selber aussuchen konnte. Nicht? Und das war eben keine andere als diese Asenath, die Tochter Potipheras des Priesters zu On. Und beide Namen, das überrascht uns jetzt natürlich nicht mehr, beide Namen nicht waren Bezeichnungen für irgendwelche ägyptischen Gottheiten. Soweit also die Geschichte des Josefs. So, liebe Geschwister, wenn wir jetzt dieses Ehepaar, Josef und Asenath, vor uns sehen, dann müssen wir uns zuallererst klar machen, dass man sich schon viele, viele, viele Jahrhunderte zuvor Gedanken gemacht hat über dieses Ehepaar. Und dass man sich darüber Gedanken gemacht hat, und zwar aus folgendem Grunde. Es gibt nämlich sogenannte Pseudo-Epigraphen. Das sind Schriften, die parallel zum Alten und zum Neuen Testament entstanden sind, ja, die auch einen gewissen Bezug zu diesen beiden Testamenten haben, die aber in keiner Weise mit der Qualität des Wortes Gottes auf eine Stufe zu stellen sind. Und nun gibt es innerhalb dieser Pseudo-Epigraphen gibt es eine hochinteressante Darstellung. Ja, man muss eigentlich schon sagen, es ist eigentlich ein Roman über dieses Ehepaar. Und zwar angeblich soll das im ersten nachchristlichen Jahrhundert entstanden sein, und zwar innerhalb des jüdischen Kontextes. Es gab nämlich ein Problem. Nach streng jüdischem Glauben hätte es dieses Ehepaar gar nicht geben dürfen. So, und jetzt musste man irgendwie versuchen, das Ganze passend zu machen. Und so gibt es in diesem Roman eine dramatische Bekehrungsgeschichte der Asenath. Nicht? Sie wird quasi zu einem Idealbild einer Proselytin, also einer Person, die mit fremdländischem Hintergrund zum jüdischen Glauben übertritt und somit für den Josef eine äquivalente Frau darstellt und die beiden also somit ein ideales Ehepaar darstellen. So hat der Autor dieses Romanes das gemacht, damit es passend ist, damit es stimmig ist. Soweit, so gut. Wir sind also jetzt bestens informiert und erneut die Frage, was machen wir mit diesen drei Belegstellen? Eine Sache machen wir nicht. Das, was nämlich der Autor gemacht hat in diesem Roman, dass wir in keiner Weise versuchen, irgendetwas zu erfinden, das es für uns alles passend macht, alles stimmig macht. Sondern, liebe Geschwister, wir nehmen diese Geschichte, wir nehmen diese Ehe, wir nehmen diese Frau und versuchen wirklich, solche Themen anzureißen, die an dieser Frau erkennbar werden. Ohne, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, ohne zu wissen, wie die Ehe zwischen Josef und Asenath gelaufen ist, ohne zu spekulieren, wie sie gelaufen haben könnte. Das ist ganz wichtig, denn wir haben äußerst wenig Informationen. Aber es gibt gewisse Themen, die an dieser Frau erkennbar werden. Inwieweit sie das alles so gelebt hat, das ist wirklich eine andere Frage. Deswegen, wie gesagt, ohne zu wissen, wie das eine Ehe gelaufen ist, ohne zu spekulieren, wie es gelaufen haben könnte. Und das erste Thema ist, dass mit dieser Frau die alte Welt, oder man könnte auch sagen, die Welt ohne Gott erkennbar wird. Denn diese Frau war ja nicht irgendwer. Wie gesagt, wir kennen nicht viel über diese Frau, aber was wir wissen, dass sie aus einer top-ägyptischen Aristokratie stammen musste. Das wissen wir. Denn diese Priesterschicht ist ja nicht irgendetwas. Wir sind hier nämlich in On, das spätere Heliopolis, nicht das Zentrum des Sonnenkultes. Und wenn die Pharaonen nicht sowieso schon aus diesem priesterlichen Geschlecht stammten, dann wurden sie spätestens, wenn sie Pharao wurden, wurden sie in diesen Priesterkult, in diese Priesterschicht, wurden sie also hineingenommen. Es gab also nicht diese Trennung zwischen priesterlicher, kultureller Welt einerseits und säkularer Welt andererseits, sondern der Pharao war unmittelbar erster Vertreter dieses Sonnenkultes. So, und wenn jetzt der Pharao vom Priester von On die Tochter anfordert, damit eine Ehe geschlossen werden kann, nicht, dann gelingt es ihm natürlich, seinen Kandidaten da in die Aristokratie hinein zu hieven, hinein zu pushen. Ich denke, das ist nachvollziehbar, ist sicherlich politisch auch klug, denn der Pharao muss ja irgendwie versuchen, aus diesem Gefangenen Josef mit Migrationshintergrund etwas zu machen. Der war ja zunächst mal gesellschaftlich nichts. Gar nichts. So, und jetzt gibt der Pharao dem Josef die Asenath und sie selbst, also die Asenath, ihr Name ägyptisch reinrassig, sie ist echt in Ägypten beheimatet, nicht ihr Vater Oberpriester, Aristokratie pur. Nicht, das war vielleicht damals die Top-Hochzeit, was weiß ich. Nicht so, wie wir das ja heute auch manchmal erleben, nicht in den europäischen Adels- bzw. Königshäusern. Aber, liebe Geschwister, genau das ist die alte Welt. Genau das ist die Welt ohne Gott. Das ist religiöser Kult pur ohne Gott. Mit der Asenath sehen wir zunächst einmal nicht die ganze ägyptische Hochkultur inklusive Zentrum dieses Sonnenkultes. Wir sehen die Aristokratie inklusive Priesterschicht. Nicht, wir sehen das ganze Flair auf uns zukommen, die Welt ohne Gott. Ja, durchaus in all ihrer Faszination und Schönheit bis in unsere Zeit hinein erleben wir das, liebe Geschwister. Ausstellung hier, Ausstellung dort, Italien hier, Griechenland dort, Türkei hier, Ägypten dort. Die Menschen reisen hin, sie besuchen das, sie staunen über das, was an antiker Kultur noch vorhanden ist. Für manche oder für viele steht das oben auf ihrer Urlaubsliste. Und gleichzeitig, liebe Geschwister, und gleichzeitig wissen wir um die geistliche Lehre, gleichzeitig wissen wir um die Erbärmlichkeit, dass da geistlich gesehen nichts ist. in dieser Welt ohne Gott. Und wir gehen mit dem Apostel Paulus ins Neue Testament hinein und lesen diese wichtigen Sätze für uns. Ihr dürft jetzt nicht mehr leben wie die Heiden, die leben, und jetzt kommt dieser paulinische Fachausdruck, die leben in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ja, das müssen wir ganz klar sehen, liebe Geschwister. Mit Asenat kommt zunächst mal oder wird uns zunächst mal eine Welt präsentiert, die bei all ihrer Faszination und Schönheit, und das ist ja auch durchaus so, aber in Bezug auf den lebendigen Gott ist sie leer, ist sie hohl. Und dann fährt der Apostel Paulus ja weiter fort in Epheser 4, Vers 17. Dann sagt er, ihr Verstand ist verfinstert. Das heißt jetzt nicht, dass die dumm sind. Das ist keine IQ-Frage. Aber eben sie haben eben keinen Zugang zur Gotteswelt. Und das ist also mit verfinstertem Verstand gemeint. Also es hat nichts mit Dummheit zu tun. Wenn wir uns die ägyptische Hochkultur anschauen, nicht, dann müssen wir wirklich sagen, hochintelligent, nicht, topbegabt in allen Ressourcen. Und wenn die heute unsere Möglichkeit hätten, vielleicht könnten wir uns da noch manche Scheibe abschneiden. Aber wie gesagt, in Bezug auf den lebendigen Gott, wie gesagt, leer, hohl, das ist also mit verfinstertem Verstand gemeint. Und dann heißt es ja weiter, sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist. Das heißt, zwischen der gesamten ägyptischen Hochkultur und dem lebendigen Gott liegt ein tiefer Graben. Sie sind eben nicht zu Hause beim lebendigen Gott. Und wodurch kommt das? Der Apostel Paulus sagt, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist. Das heißt, da ist überhaupt kein Wissen. Da ist überhaupt kein Wissen. Und der Apostel Paulus schließt dann diesen Textabschnitt, schließt er dann ab mit den Worten, dass sie auch in der Verstockung ihres Herzens sind. Und das ist ja etwas, liebe Geschwister, was wir heute ganz massiv erleben. Es ist ja eben nicht nur so, dass da jetzt nicht nur ein passives Ereignis da ist, also Unwissenheit über Gott, das über sie hinwegkommt, sondern jetzt kommt ja auch noch das Aktive hinzu, dass sie sagen, wir wollen das auch so. Wir wollen das in der Tat so. Und wir kennen doch diesen einen Pharao, der gesagte, wieso sollte ich, der zum Sonnengott gehört, in irgendeiner Art und Weise irgendeinem Nomadengott irgendwie helfen? Wie sollte ich? Und das ist diese Haltung, wir wollen das auch so. Und das erleben wir doch heute auf Schritt und Tritt. Wir wollen eine Vielfalt der Geschlechter. Nicht? Wir wollen eine Vielfalt der Lebensgemeinschaften. Wir wollen eine andere Schöpfungsordnung. Wir wollen deine Schöpfungsordnung nicht. Und so geht das weiter. Das erleben wir heute also ganz, ganz massiv. Und das alles, liebe Geschwister, präsentiert uns zunächst mal hier diese Asenat-Welt. Da müssen wir ganz nüchtern sein. Da müssen wir sie nicht judaisieren. Da müssen wir nicht die Geschichte schön schreiben, sondern da müssen wir ganz nüchtern und realistisch bleiben, dass diese Frau zuallererst für Menschen steht, die keine Begegnung mit dem lebendigen Gott, die keine Beziehung zu diesem lebendigen Gott haben, somit auch nicht ihre Verlorenheit sehen und auch nicht wissen oder auch nicht wissen wollen, irgendetwas vom Kreuz, von der Lösung, von Auferstehung, von Vergebung und so weiter und so fort. Und solch ein Leben, das kann glanzvoll sein, das kann herrlich sein, das kann fernsehreif sein, ohne Frage. Aber aus der Perspektive des lebendigen Gott ist es wirklich leer und hohl. Und liebe Geschwister, das ist jetzt nicht mit erhobenem Zeigefinger gezeigt, das ist jetzt nicht beleidigend gemeint, sondern das ist wahrnehmend, wahrnehmend, liebe Geschwister. Das erste Thema, was bei dieser Frau aufleuchtet, nicht diese Welt, diese alte Welt, diese Welt ohne Gott. Aber jetzt leuchtet jetzt die Gnade Gottes auf. Denn jetzt passiert ja Folgendes. Das ist nämlich das zweite große Thema, was an dieser Frau nämlich sichtbar wird, dass es in ihrem Leben nämlich eine Zäsur gab, also einen Einschnitt in ihrem Leben. Und das war dieser Tag. Die Asenat, die wurde ja bestellt. Diese Ehe war ja eine arrangierte Sache. Nicht, das macht uns ja dieser Vers 45 im ersten Buch Mose in diesem Kapitel, macht uns das ja klar. Da heißt es ja ganz deutlich, der Pharao gab ihm Josef zur Frau Asenat. nicht ihr Vater gab, nicht die Asina wollte, nicht der Josef wünschte, sondern der Pharao, der Gottesstatus hatte, gab. Und damit war die Ehe geschlossen und eine völlig neue Zensur geschaffen worden, die in das Leben dieser Frau hineingriff. Und wir, liebe Geschwister, wir wissen ja heute, wer diese Zäsur geschaffen hat, wer diese Zäsur gnadenvoll geschaffen hat. Der Pharao, der war nur ein Instrument von den vielen Instrumenten, die der lebendige Gott in seinen Händen hält. Und was wir hier sehen, ist ja faszinierend. Nicht der lebendige Gott, der hier durch ein säkulares Ereignis tatsächlich seine Geschichte schreibt und macht. Und das ist ganz wichtig für uns, liebe Geschwister, das zu begreifen, dass unser Gott in seiner Nutzung der Möglichkeiten, ob nun Material oder Menschen, keiner Grenze unterliegt. Wir lesen das ja ganz deutlich im Psalm 119, in diesem Vers 91, in dem zweiten Teil, wo es da heißt, denn es muss dir alles dienen. Denn es muss dir alles dienen. Er kann alle Möglichkeiten der Schöpfung nutzen. Und wenn ihm irgendwas fehlt, dann schafft er halt was Neues. Nicht? Und so kann er auch alle Wesen nutzen, auch die für uns Unsichtbaren in seiner jenseitigen Welt. Er kann die Engelgestalten jeglicher Art benutzen, wie auch eben die Menschen. Für ihn alles kein Problem. Unser lebendiger Gott hat sich nie und nimmer von der säkularen Welt verabschiedet. Liebe Geschwister, stellen wir uns einen Augenblick vor, Gott hätte aber anders hätte so gehandelt. Stellen wir uns einen Augenblick vor, einen Moment vor, sein Sohn Jesus Christus wäre nicht den Weg des Kreuzes gegangen, um doch wieder für uns die Tür zum Vater aufzumachen, um doch wieder den Zugang zum Vater zu ermöglichen. Gott sei gedankt, dass er anders entschieden hat, dass er diese Welt regiert bis an ihrem Ende. Und wenn er will, und damit kommen wir wieder auf unsere Geschichte zurück, und wenn er will, dass der Pharao eine Ehe arrangieren soll, dann geschieht es. Dann geschieht es. Und liebe Geschwister, wir kennen doch genügend Beispiele aus der Bibel, nicht, dass Gott mit allem operieren kann. Nicht so kann er den Propheten Jesaja zur Zeit, als das assyrische Weltreich regierte, ganz locker sagen, dass im übernächsten Weltreich, nicht, das waren also circa 160 Jahre später, dass welcher Herrscher da also wirklich regieren wird. Und wir wissen ja, nach den Assyrern kamen erstmal die Babylonier und dann kamen die Perser. Und als Gott das voraussagte, und der erste König dieser Perser war ja Kyros, und als der lebendige Gott das voraussagte, da war der Kyros ja noch gar nicht geboren, geschweige denn, dass irgendjemand wusste, was vom persischen Reich, aber der lebendige Gott konnte ganz locker sagen, das machen wir dann so, dann wird der Kyros auf diese Idee kommen, ein Religionsedikt zu erlassen, aufgrund dessen ihr dann wieder zurück nach Israel kommt. Und dann kommt das Jahr 539 vor Christus. Der Kyros ist im Amt, er ist König und er kommt, das ist jetzt sehr interessant, er kommt auf die aus seiner Sicht inspirierende, geniale Idee, ein Religionsedikt schreiben zu können. Und er denkt, dass er das handelnde Subjekt ist. Liebe Geschwister, was für ein fataler Irrtum aller Mächtigen, aller Despoten, aller Politiker, bis aller Couleur, bis in unsere Zeit hinein. Da kannst du nehmen, wen du willst. Die Mächtigen aus Peking, was weiß ich, aus Kiew, aus Moskau, aus Paris, aus Washington, aus Berlin. Sie alle unterliegen diesem fatalen Irrtum und rühmen sich ihrer genialen Ideen und ihrer genialen Handlungen. Was für ein fataler Irrtum. Und so war damals auch der Kaiser Augustus stolz auf seine geniale Idee der Steuerschätzung. Der wusste gar nicht, warum er Geld zählen musste. Weil Gott nämlich diese Gelegenheit wirklich dazu verwendet hat, dass zum richtigen Zeitpunkt durch alle Schwangerschaftsmonate und Tage hindurch dieses Ehepaar Maria und Josef wirklich in dieses Dorf Bethlehem kamen, damit entsprechend der Verheißung das Kind auch dort zur Welt kommen musste. Das ist Gott. Und dann sehen wir noch ein letztes Beispiel, dann sehen wir Esther, mit ihrer verrückten Haremsgeschichte. Nee, und wir stehen daneben und denken, das darf doch nicht wahr sein. Da wird jetzt diese Frau für den König 12 Monate wird sie gecremt, gepudert, gebadet. Und man denkt, das kann doch nur mit einer Katastrophe enden. Und plötzlich ist Gott im Harem und schreibt und macht seine Geschichte dessen, deren Ausgang wir ja bestens kennen. Also das ist unser Gott. Unbegrenzt wirklich in seinen Möglichkeiten, seine Geschichte zu schreiben und seine Geschichte wirklich zu machen. Und da sage noch einer, Gott macht nicht, was er will. Liebe Geschwister, wir werden nicht alles verstehen. Wir werden vielleicht auch nicht alles nachvollziehen können, was Gott da macht. Aber was uns hier entgegenkommt, ist dieses Staunen, dass unser Gott immer und überall regiert. Nicht und so ist unser Gott sehr aktiv, was da in Brüssel läuft. Er ist auch dabei. Er weiß auch, was in Moskau und in Kiew geschieht. Und es macht ihm überhaupt keine Sorge, was da in Washington und Peking abläuft. Nicht und in Ankara hat er auch alles im Griff. Das ist unser lebendiger Gott. Und so kommt auch in das Leben dieser Frau, der Asenath, ja diese gnadenvolle Zäsur Gottes. Nicht, dass sie die Frau des Sohnes des Patriarchen Jakobs wird. Und nachdem jetzt gnadenvoll der lebendige Gott diese Zäsur geschaffen hat, da in dieses Leben der Asenath eingegriffen hat, geht die interessante Frage, und das ist das nächste Thema, wie geht die Asenath diese Zäsur an? Wie geht die Asenath diese Zäsur Gottes an? Und dahinter verbirgt sich ja das Thema mit dem Stichwort von der Herausforderung. Es ist ja jetzt nicht so, dass der Mensch passiv da steht, dass Gott den Menschen da einfach abschaltet. Nochmal, man kann das nicht oft genug betonen, auch wenn ich mich da immer wiederhole. Wir wissen nicht viel über die Asenath. Was wir jedoch erkennen, ist, dass sie in diese Geschichte hineingegangen ist und die Herausforderung insofern angenommen hat, dass sie ihren Kindern als Priestertochter von On was für einen Namen gegeben hat, oder man müsste es eigentlich genauer sagen, dass sie die Namensgebung ihres Mannes akzeptiert, sich auf die Namensgebung ihres Mannes da wirklich eingelassen hat. Und man kann noch anders fragen, man kann auch viel radikaler fragen, welche Kultur gewinnt jetzt bei dieser Namensgebung? Welche Kultur gewinnt jetzt bei dieser Namensgebung? Und tatsächlich, liebe Geschwister, bekommen diese beiden Kinder hebräische Namen, nicht als Zweitnamen. Nicht wie damals da bei Daniel und den 3 Freunden, sondern sie bekommen tatsächlich hebräische Namen, Ephraim und Manasse. Liebe Geschwister, hebräischer, jüdischer geht's nicht. Und dieses Stichwort von der Herausforderung, liebe Geschwister, das macht mir immer wieder bewusst, wie der lebendige Gott auch einmal grundsätzlich voller Barmherzigkeit und Gnade in mein Leben, in meine Gedankengewelt hineingegriffen hat, diese Zäsur da geschaffen hat, wie er mir das Erlösungswerk Jesu Christi vollbracht auf Golgatha mir vor Augen gestellt hat und gesagt hat, so, ich beginne jetzt mit dir, Peter, beginne ich jetzt ein völlig neues Kapitel. Dank meiner Gnade und Barmherzigkeit. Und so durfte ich dann, dank eben seiner Gnade und dank seines gnädigen Eingreifens durfte ich wirklich all das erfahren. Vergebung, Errettung, Rechtfertigung. Und darf jetzt aktiv, liebe Geschwister, dabei sein, dieses völlig neue Leben aktiv mitzugestalten, nicht diese Herausforderung anzunehmen, was ja letztendlich auch die Qualität, die Würde, den Adel des Menschen hervorruft. Und das kommt hier wirklich ein Stück weit, kommt das hier auch in dieser Geschichte von Asenath ja wunderbar da wirklich zum Ausdruck, liebe Geschwister. Und indem jetzt die Asenath sich nun auf diese Herausforderung mit der Namensgebung auch eingelassen hat, kommt jetzt ein weiteres Thema zur Sprache, dass sie jetzt mit dem Stichwort Zugehörigkeit zur Familie Gottes in Verbindung bringt. Um nochmal auf diesen jüdischen Roman zurückzukommen. Man muss jetzt nicht versuchen, diese Frau durch eine eigenartige Konvertierungsgeschichte da passend zu machen. Man muss jetzt nicht krampfhaft versuchen, da den Mangel, Klammer auf, keine Jüdin, Klammer zu, da irgendwie wegzuradieren, zu beseitigen. Wenn, das ist ja auch interessant, wenn wir nämlich diese drei Textstellen, diese drei Textpassagen hineinschauen, dann wird dieser Versuch ja erst gar nicht unternommen. Man hat ja den Eindruck, es findet genau das Gegenteil statt. Nicht, man hätte das ja bei der zweiten und dritten Nennung, hätte man doch so gar nicht mehr sagen müssen, immer wird diesen Zusatz, die Tochter Potipheras des Priesters zu Ohn. Aber dreimal wird der Name Asenat erwähnt und dreimal wird ausdrücklich und unmissverständlich gesagt hier, die Tochter Potipheras des Priesters zu Ohn. Und wir stehen daneben und fragen, warum wird das nicht verschwiegen? Warum wird das nicht verschwiegen? Weil die Geschichte dieser Frau letztlich eine Geschichte der Gnade und Barmherzigkeit unseres Gottes ist. Die Tochter Potipheras des Priesters Sohn ist nun die Frau des Patriarchensohnes und hat ihm zwei echte Stammhalter geboren, ins Leben hineingegeben, Ephraim und Manasse. Ja, ist das nicht ein Grund, diesen lebendigen Gott wirklich zu loben? Ja, diese Zugehörigkeit zur Familie Gottes, liebe Geschwister, wir wissen doch um Frauen. Wir wissen doch um Frauen in der Bibel, deren Zugehörigkeit zur Familie Gottes eigentlich gar nicht geht. Und plötzlich sind sie im Stammbaum Jesu Christi. Frauen wie Tamar, Rahab, Ruth, Bathseba. Tamar und Rahab, vorsichtig ausgedrückt, mit einem äußerst problematischen Lebenswandel. Ruth, wir wollen die Begebenheit in der Nacht mit Boas nicht näher interpretieren. Und Bathseba, da kann man sagen, die ist für uns vielleicht mehr Opfer als Täterin und die kommt eben noch halbwegs gut weg. Aber es sind doch zum Teil Frauen, da würde man sagen, das geht doch gar nicht. Zugehörigkeit zur Familie Gottes. Und ebenso auch bei Männern, nimm den Apostel Paulus. Der war sicherlich nicht stolz auf seine Vergangenheit, aber der konnte sagen, seht, das bin ich jetzt, das hat die Gnade, die Barmherzigkeit Gottes in meinem Leben geschaffen. Zugehörigkeit zur Familie Gottes, obwohl es, wenn ich meine Vorgeschichte betrachte, eigentlich gar nicht gehen kann. Aber das schafft Gott. Und so stellt er uns noch viele Menschen in der Bibel vor, vor Augen, liebe Geschwister, die man nicht unbedingt bejubeln konnte. Nicht, die genauso waren wie du und ich, ängstlich, schwach, mehr oder weniger verführbar, untreu, manchmal zweifelnd, manchmal eigene Wege gehend. Aber durch die verwandelnde Gnade Gottes hat er wirklich seine Geschichte gemacht, geschrieben und gemacht mit ihnen, wozu sie alleine niemals in der Lage gewesen wären. Und das ist ganz wichtig, liebe Geschwister, für uns zu verstehen. Wir brauchen keine jüdische Geschichte, die irgendwie versucht, Mängel zu beseitigen. Nein, wir brauchen Geschichten wie auch unsere nicht irgendwie schön zu schreiben. Nein, wir brauchen den lebendigen Gott, der eine gnädige Zäsur in unserem Leben schafft und sagt, so mache ich das jetzt mit dir, dank meiner Gnade und Barmherzigkeit. Und deshalb darf sich jeder unter das Kreuz von Golgatha stellen. Alle dürfen sich versammeln. Starke, Schwache, geldgierige, Spötter, Resignierte, Oberflächliche, Verführte, Verführer, Heuchler und so weiter und so weiter. Wir dürfen sich alle darunter versammeln. Allen gilt das Angebot, wirklich zur Familie Gottes zu kommen zu dürfen. Ein ganz wichtiges Thema, was auch in der Asenat-Geschichte zum Vorschein kommt. Und so zeigt Gott wirklich die Größe und die Schönheit seiner Gnade. Und jetzt, nachdem das alles so bei der Asenat geschehen ist, sie das alles so erlebt hat, kommt sie ja jetzt, und das ist ein weiteres Thema, kommt sie jetzt immer mehr, wir haben ja am Anfang von dieser alten Welt gesprochen, von der Welt ohne Gott, kommt sie also immer stärker mit dieser neuen Welt, mit der Welt Gottes wirklich in Kontakt. Wohlgemerkt, man kann es nicht oft genug betonen, wir wissen nicht, wie die Asenat diese neue Welt gelebt hat, das wissen wir nicht. Wir machen sie eben auch nicht zu einer gläubigen Jüdin oder zu sonst irgendetwas. Aber das Thema, das wir benennen können, dass wir in dieser neuen Welt, die auch uns erfasst hat, jetzt gottgefällig leben. Das können wir nennen, dieses Thema. Und das ist das Thema für alle Jesusleute aller Zeiten. Wenn der lebendige Gott in mein Leben hineingegriffen hat, eine Zäsur geschaffen hat, mir neues Leben geschenkt hat, mir seine Gnade erwiesen hat, dann gilt auch das jetzt, was der Apostel Paulus im Römerbrief sagt, im Kapitel 12, ab Vers 1, wo es da heißt, ich ermahne oder ich fordere euch auf oder ich ermutige euch, liebe Schwester, durch die Gnade Gottes, dass ihr euer Leben hingebt als ein Opfer. Nicht ein paar Prozent meines Lebens für Gott und den Rest meines Lebens, den gestalte ich selbst. So nicht. Und dann sagt er ja weiter, das sei euer vernünftiger Gottesdienst, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern macht eine Veränderung eures Denkens durch. Und im Griechischen steht da dieses Wort, das uns ja auch allen bekannt ist, Metamorphose. Kurz und knapp also gesagt, ich will jetzt in deiner Welt wirklich im Licht wandeln. Und liebe Geschwister, ist dieses Leben, dieses völlig neue Leben, liebe Geschwister, ist das ganz bei uns angekommen, in jedem Bereich unserer Persönlichkeit? Können wir wirklich sagen, gibt es wirklich keinen Raum meines Lebens, durch das der Herr nicht mit Freuden durchgehen kann mit mir? Da möge sich also jeder wirklich selbst einmal prüfen. Und dann ein allerletztes Thema, was bei dieser Frau noch so erkennbar wird. Ja, irgendwie diese Teilhabe an der Geschichte Gottes. Denn diese beiden Jungen, Ephraim und Manasse, die sie dem Josef geschenkt hat, ja, die sind ja eine Freude für beide, aber besonders eben auch für den Josef. Und das können wir uns ja gut vorstellen. Nicht erinnern wir uns nochmal, wie diese Seele des Mannes zusammengequetscht war, nicht durch diesen Hass der Brüder, durch diese Versklavung, durch diesen Gefängnisaufenthalt und durch die Enttäuschung seitens der Menschen. Und jetzt das, nicht die beiden Jungen kommen durch die Asenat auf die Welt, Manasse, in dem das Wort für vergessen steckt, jetzt nicht im negativen Sinne gemeint, sondern er hat mich vergessen lassen, indem er mir Gutes hat geschehen lassen. Und dann noch Ephraim, was übersetzt heißt, er hat mich wachsen lassen. Und einige Zeit, wir sind ja fit, was die Bibel anbetrifft, einige Zeit später geschieht ja Folgendes. Nicht nur, dass diese Frau Teil hat am Leben des Josef, sondern wir wissen ja, wie diese Geschichte weitergeht. Kommt der Zeitpunkt, wo der Großvater der beiden Jungen, die inzwischen da zu Männern herangereift sind, kommt und sagt jetzt Folgendes. Mein lieber Sohn, mein lieber Josef, ich nehme jetzt diese beiden an deiner Stadt. Man möchte fast sagen, er hat sie quasi adoptiert. Nicht? Und ich schaffe einen neuen Stamm. Und wir wissen ja, bei der späteren Landverteilung gab es diesen Stamm Josef nicht mehr. Da gab es diese beiden Stämme, Ephraim und Manasse, durch den früheren Spruch und Segen des Großvaters, aber wir wissen, letztendlich alles von Gott prophetisch gelenkt und geleitet. Und wer war daran eben mitbeteiligt? Ja, mitbeteiligt an diesem Wunder der Gottesgeschichte. Diese Frau, Asenat, plötzlich war sie mittendrin in der Gottesgeschichte und ihr ursprünglich kleines, nichtiges, priesterliches Tochterleben, was weiß ich, was irgendwann mal in der Wüste Ägyptens versandet wäre, nicht bekommt jetzt den Glanz, ja, dieser Ewigkeit bekommt jetzt den Glanz, indem sie da quasi Teil hat auch mit an der Gottesgeschichte. Wunderbar. Und liebe Geschwister, wenn unser Herumkrabbeln hier auf diesem Planeten, wenn das auch wirklich diesen Glanz bekommt, diesen Glanz, diesen Hauch der Ewigkeit, und damit meine ich, dass wenn der lebendige Gott wirklich uns liebevoll mit einplant in die Realisierung seiner Gottesgeschichte, dann ist das doch traumhaft, dann ist das doch wunderbar. Und wie wir es vorhin schon mal gesagt haben, das macht den Adel, das macht den Wert, das macht die Würde, das macht die Qualität eines Menschen aus. Das Reich Gottes bleibt, alles andere kannst du in die Mülltonne kloppen. Aber das Reich Gottes bleibt. Teilhabe an der Geschichte Gottes, liebe Geschwister, durch das Mitdabeisein an der Aufrichtung der Gemeinde Jesu Christi, durch das Gebet für die Gemeinde Jesu Christi, durch die Mitarbeit in der Gemeinde Jesu Christi, wie auch er das immer für dich und für mich vorgesehen hat. Wunderbar. Ja, die Asenath, ja, sie hat tatsächlich das andere Leben, nicht das so komplett anders ist, sie hat es wirklich erleben dürfen. Und für uns vollkommen klar, es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Es gibt dieses alte Leben in seiner Nichtigkeit, in seinem verfinsterten Denken, in seinen einigen paar Jahrzehnten Leben hier auf dieser Erde, irgendwann Deckel drauf, aus, Feierabend, Ende. Und dann gibt es eben dieses neue Leben. Das heißt, diese Zäsur Gottes, dieser Einschnitt in mein Leben. Der lebendige Gott tritt barmherzigerweise, gnadenvoll in mein Leben hinein. Nicht kein Schönschreiben seiner eigenen Situation, sondern Teilhabe an der Gottesgeschichte. Aber ich muss diesen Weg gehen. Aber ich muss diesen Weg gehen. Und damit stehen wir jetzt mittendrin in der Bergpredigt. Mittendrin in der Bergpredigt, Kapitel 7, ab Vers 24. Auf den alten Weg, liebe Geschwister, der Priestertochter zu Ohn, gehen ganz, ganz viele Menschen, geht die Mehrheit dieser Menschheit. Der sogenannte breite Weg. Und dann gibt es diesen anderen Weg, diesen schmalen Weg, den nur ganz, ganz wenige gehen. Aber dieser Weg führt eben zum ewigen Leben. Also, liebe Geschwister, raus aus der Nichtigkeit, raus aus der Vergänglichkeit, rein in die Frucht, rein in das Bleibende, rein in das Ewige, rein in die Geschichte des lebendigen Gottes. Liebe Geschwister, ich wünsche euch noch viel Freude beim Nachdenken über Asenath und über die Themen, die mit dieser Frau verbunden sind. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und darf euch bitten, dass wir uns dazu erheben. Ja, himmlischer Vater, so möchten wir dir immer wieder von Herzen danken für diese ganz unterschiedlichen Personen, die du uns in der Bibel gegeben hast. Ja, dass du uns mit diesen Personen Anstöße gibst, über wesentliche Themen nachzudenken. Natürlich sehen wir mit dieser Frau auch unsere eigene Geschichte. Du hast uns teilhaben lassen an deiner Geschichte und wir danken dir so von Herzen dafür. Du hast uns herausgeholt, ja, du hast uns diese Begegnung mit dir geschaffen. Und dafür danken wir dir immer wieder. Und jetzt, Herr, schenk uns auch die Freude, deine neue Welt wirklich mit allen Zügen einzuatmen. Hol uns immer wieder raus aus dieser Nichtigkeit und schenk uns wirklich Freude an der Teilhabe deines Reiches, ja, damit in unserem Leben auch Bleibendes geschieht. Und wir dir auf diesem ganz besonderen Wege entgegengehen dürfen. Nochmals ganz, ganz herzlichen Dank für deine unbeschreibliche Gnade und Barmherzigkeit. Amen.